Hi und herzlich willkommen zum Hospiz-Talk zwischen Ankommen und Loslassen. Wir sind Jenny und Sabrina, zwei Pflegefachkräfte im Hospiz in Hagen. In diesem Podcast erzählen wir euch etwas über das, was uns jeden Tag begleitet. Über das Leben, über Sterben, über Pflege, Gefühle und alles, was dazwischen passiert. Mal ernst, mal leicht, mal nachdenklich, aber immer ehrlich und direkt aus dem Alltag im Hospiz. Hi und herzlich willkommen zu Folge 9. Heute interviewe ich einen unserer Hospizgäste. Er ist seit circa anderthalb Wochen Gast bei uns im Hospiz und gemeinsam möchten wir darüber sprechen, wie er die Zeit hier erlebt, was ihn bewegt und wie sich sein Blick auf das Leben verändert hat. Hi und danke schön, dass Sie dabei sind.
Wäre nett, wenn du einfach Volker sagst. Kannst du nie sagen, aber sag Volker.
Ja, wir müssen das ja immer aufgrund der Professionalität, aber ja, klar, wir sind ja auch ganz locker eigentlich damit. Ja, wollen Sie sich vielleicht erstmal vorstellen?
Ja, also ich bin Volker, wie alt bin ich jetzt eigentlich? 64 bin ich. Bin seit etwas über einer Woche hier. Ich war lange Gewürzmüller, bin jetzt Rentner, Gott sei Dank.
Ach stimmt, herzlichen Glückwunsch. Sie haben jetzt den Rentenantrag genehmigt bekommen, richtig?
Richtig, ich bin also rückwirkend zum 1.4. Rentner geworden, habe ich gestern erfahren.
Wie kam das da? Haben Sie jetzt lange gewartet? Ne?
Ich habe ziemlich lange gewartet. Das hing alles in der Schwebe, war ein bisschen Theater mit dem Arbeitsamt und AOK, die sich dann nicht recht einig waren, wer jetzt meinen Lohn weiterzahlt. Ach, Theater. Deshalb hat sich aber Gott sei Dank alles erklärt, AOK sehr Dank. Und jetzt bin ich endlich im wohlverdienten Ruhestand, genau.
Okay, also Sie haben ja schon ein bisschen erzählt, genau, wer Sie sind. Ich hätte direkt mal die erste Frage. Also wollen Sie vielleicht gleich zu Beginn mal berichten, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, als Sie von Ihrer Diagnose erfahren haben?
War natürlich erstmal ein Schock. Dass ich das erfahren habe, ist jetzt etwas über ein Jahr her. Also, ich denke mal, geahnt habe ich jetzt schon. War trotzdem ein Schock, dass es, als es dann wirklich hieß, Sie haben Lungenkrebs und der ist schon so und so weit fortgeschritten und wird halt Zeit, Chemo zu starten und da wurde mir klar, dass es ernst ist.
Wie kam das, dass Sie, oder wie entstand so die Diagnose? Sie haben irgendwie gemerkt, dass Sie Beschwerden haben mit der Luft und dann...
Ja, nicht mal mit der Luft, die hatte einfach Schmerzen. Ich hatte also eine Brust, im ganzen Brustraum Schmerzen, die sich immer mehr ausbreiteten und immer schlimmer wurden. Bin daraufhin, erst mit der Schulter, genau, zum Orthopäden gegangen, weil ich dachte, ich hätte was an der Schulter. Und der meinte dann, dann geh mal schnell zum Onkologen. Das hat mit Schulter nichts zu tun, das ist nur Metastasen. Und dann ging das natürlich recht zügig los mit Untersuchungen und so weiter. Es waren Metastasen, hat sich herausgestellt, Lungenkrebs, auch schon fortgeschritten. Ja, und dann wurde der Schmerz halt immer schlimmer. Ging los mit den Drogen, die ich dann kriegte.
Schmerzmittel, ne?
Schmerzmittel, genau. Und das waren schon recht heftige Sachen.
Und darunter waren Sie erstmal schmerzfrei?
Ich war eine Weile lang schmerzfrei. Dann haben die Hydromorphine nicht mehr geholfen. Dann sind sie übergegangen auf Fentanyl. Da ging es dann wieder.
Und bis vor einer Woche waren Sie noch zu Hause, oder?
Ich war lange im Krankenhaus. Durch die Schmerzen, die wir einfach nicht in den Griff gekriegt haben, war ich lange im Krankenhaus. Und dann ging es halt darum, es muss ja irgendwie weitergehen, was ich vorhabe. Und dann hatte ich halt mit dem Onkologen, mit dem Chefarzt da geredet. Also ich überlege ernsthaft, ins Hospiz zu gehen. Wobei, da war ich mir noch gar nicht so klar darüber, was ich letztendlich wirklich will. Es war halt nur so eine Idee. Und dann meinte er halt, gut, er wird mal Schrieb fertig machen. Und dann hieß es plötzlich, ja, morgen wirst du abgeholt. Das ging so schnell, ich war so überrascht.
Und da waren Sie noch im Krankenhaus. Also Sie sind nicht von zu Hause aus ins Hospiz, sondern vom Krankenhaus ins Hospiz.
Richtig, ich bin vom Krankenhaus direkt hingekommen.
Als Sie die Diagnose bekommen haben, wie war da anfangs die Prognose? Hieß es sofort, dass Sie palliativ eingestuft sind? Oder war der Ansatz am Anfang noch eventuell Heilung?
Der Ansatz war eventuell Heilung mit der Chemo, sonst hätte ich immer gar nicht testen brauchen. Chemo, gut, hat angeblich gewirkt. Zumindest war Stillstand, ist nicht weiter gewachsen. Aber irgendwann fing er dann doch wieder an zu wachsen. Die Schmerzen wurden wieder schlimmer. Dann war ich wieder im Krankenhaus. Die haben die Schmerzen wieder nicht in den Griff gekriegt und sind dann, wie gesagt, irgendwann auf die jetzigen Medikamente gekommen. Ziemlich hochdosiert und...
Ja, Sie hatten ja gerade schon von Hospiz gesprochen. Sie hatten mir auch mal erzählt, dass Sie da so viel recherchiert hatten über Hospiz dann, ne? Weil das auf einmal im Raum stand. Also wie haben Sie am Ende die Entscheidung getroffen, ins Hospiz zu gehen?
Was heißt viel recherchiert? Ich habe mich schlau gemacht, dass die Pflegeheim wollte ich nicht. Das ist einfach zu viel Negatives, was man so hört. Dachte ich, nee, komm, das willst du nicht. Nach Hause ist ein Problem. Meine Frau, dummerweise auch an Krebs erkrankt. Hat also ihren eigenen Krebs noch im Kopf und hat damit zu kämpfen. Geht nebenher arbeiten, klar, nicht nebenher, sie geht arbeiten. Wäre also nicht in der Lage gewesen, mich zu pflegen. Häusliche Pflege, weiß ich nicht, ob das gereicht hätte. Zumal wir da auch noch so ein kleines Schätzelein zu Hause haben, das die häusliche Pflege wahrscheinlich gar nicht reingelassen hätte. Das Tier jetzt abzuschaffen wegen häuslicher Pflege geht gar nicht. Das hätte meine Frau nicht überlebt. Ich wollte es auch nicht. Und ich wollte meiner Frau den Stress auch nicht antun. Deswegen kam für mich ja Pflegeheim nicht wirklich in Frage. Deep Hospiz. Wobei ich mir dann noch, ich war noch in der Findungsphase, sagen wir mal so, als dann die überraschende Nachricht kam, du wirst abgeholt. Also da hat es mich dann letztendlich doch überfallen. Also es ging auf jeden Fall sehr schnell. Und dann, also ich hätte ein Wahnsinnsglück.
Und dann haben Sie den Anruf bekommen. Was haben Sie sich gedacht?
Erst dachte ich nur, wow, ja, okay, was machst du denn jetzt? Ja, Tasche packen. Hat meine Frau mir geholfen, Taschen zu packen. Hat hier dann alles eingeräumt. Ich war da wirklich noch ein bisschen vor Kopf geschlagen. Kam aber dann hier rein und muss ganz, ganz ehrlich sagen, das hat mich überwältigt hier. Und sehr, sehr schnell beruhigt. Das muss ich wirklich sagen, das hat mich sehr schnell beruhigt. Ich habe mich sehr schnell mit dem Gedanken abgefunden. Also das war super. Die ganze Einrichtung hier, du kommst hier rein, wirst hier wirklich warm empfangen, lächelnd warm. Also nicht hier von wegen, ja, da ist dein Bett, wir kommen da gleich Fieber messen, ne, und dann gucken wir mal weiter. Also gar nicht wie im Krankenhaus, überhaupt nicht wie im Krankenhaus.
Das ist natürlich anders. Die andere Atmosphäre, die Ruhe, die wir hier haben. Das ist natürlich teilweise so in den Krankenhäusern nicht möglich, weil die Umstände da einfach
richtig,
dann,
das nicht hergeben. Personalmäßig geht das ja gar nicht. Das
ist der große Personalmangel und so. Ne?
Nein, ich denke mal, ihr habt aber auch einen ganz anderen Auftrag. Und das merkt man hier, dass der Auftrag mit dem des Krankenhauses überhaupt nichts gemein hat. Das ist eine ganz andere Sache. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man das hier sofort merkt. Also ich brauchte hier nicht erst eine Woche Eingewöhnung, das ging innerhalb eines Tages.
Oh, das ist aber wirklich schön. Also da freuen wir uns sehr, das zu hören. Das, ja, das ist ja auch eher selten. Also die meisten hadern ja schon am Anfang und viele sagen auch, ne, wir haben ja zum Beispiel auch Möglichkeiten, dass die Gäste alle zusammenkommen in der Küche, gemeinsame Mahlzeiten zu sich nehmen. Und manche hadern natürlich auch mit sich, gerade so in den ersten Tagen. Die meisten ziehen sich anfangs noch ein bisschen zurück und peu à peu gewöhnen sie sich dann langsam ein, sodass die meisten Gäste auch zufrieden sind. Aber das ist natürlich besonders schön zu hören, dass sie sich sehr schnell wohlgefühlt haben.
Ich habe mich sehr schnell wohlgefühlt. Die Sache ist nur, ich würde gerne an dem Gemeinschaftsleben hier teilnehmen. Ich kann dummerweise weder lange stehen noch lange sitzen. Sprich, auch beim Essen lege ich mich hin und wieder mal hin und das geht im Gemeinschaftsraum als schlecht. Deswegen wirkt das wahrscheinlich so, dass ich mich zurückziehe, ist aber eigentlich nicht so gedacht.
Nee. Also es ist eher so, das hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck bei Ihnen, aber das ist halt bei manchen, ne, dass die sagen, ja, ich würde ganz gern, aber traue mich vielleicht auch nicht so. Ne, dass,
gut, kann ich mir vorstellen. Weil das ist vielleicht auch die gängige Meinung, die viele über ein Hospiz haben, auch in meinem Fall, muss ich sagen, in meiner Familie. Ich habe die informiert, da kam sofort der große Schock, oh mein Gott, der stirbt innerhalb der nächsten 2 Wochen. Das war in meiner Familie tatsächlich so die gängige Meinung.
Das hören wir nicht das erste Mal. Hatten wir gerade schon mal kurz drüber gesprochen vor der Aufnahme, dass es halt ganz oft so ist, dass die meisten mit Hospiz assoziieren. Man kommt da ja zum Sterben hin. Und das ist ja genau das, wovon wir wegkommen wollen, weil das ist ja, ja, es ist so, dass hier gestorben wird, natürlich. Aber man kommt hier nicht ausschließlich zum Sterben hin, im Gegenteil. Wir wollen ja hier das Leben noch lebenswert machen, das, was eben noch bleibt, die Zeit, die noch bleibt, die wollen wir eben mit Lebensqualität füllen. Und das ist unser Ziel. Ne?
Das ist auch eure Aufgabe, das ist ja euer Weg. Und das, Gott sei Dank hat das bei mir Klick gemacht, recht schnell. Dass ich also nicht hier bin, weil ich innerhalb der nächsten 2 Wochen in Löffelreich, Entschuldigung, sterbe.
Sehr gut, ein bisschen Humor muss auch sein.
Aber das ist dummerweise, schade eigentlich drum, die gängige landläufige Meinung. Also mich wollten sofort sämtliche Verwandten, die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gesehen habe, besuchen und wo bist du, wann kann ich dich sehen, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ich finde das schockierend.
Die ja, wirklich. Ja, es ist doch irgendwie in den Köpfen häufig so, ne, dass das ist ja auch, da haben wir in einem anderen Podcast, also nicht in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, dass es häufig auch so vermittelt wird, auch gesellschaftlich, aber das ist halt so ein Gedanke von vielen Menschen. Wir werden auch oft gefragt, wie viel Zeit habe ich denn noch? Oder ne, die Angehörigen fragen, wie viel Zeit hat er sie noch? Das können wir natürlich so pauschal überhaupt nicht sagen. Jeder Körper ist anders, jeder Mensch ist anders und genau ja, so erleben wir es auch.
Ich habe Gott sei Dank eine gute Onkologin, die hat mir direkt gesagt, ich werde nie etwas zu sagen, ich werde Ihnen keinen Stundenplan geben.
Sehr gut.
Kann ich nicht, will ich nicht, weil ich mich da nicht festlegen kann. Und ich habe hier auch nicht das Gefühl gehabt, ich komme hier hin, weil ich nur noch zwei Wochen Blödsinn, absoluter Blödsinn. Und da, wie gesagt, dank meiner Onkologin habe ich das recht schnell erkannt, auch hier. Nur muss ich das jetzt halt an meine Familie weitergeben. Einige davon dürfen mich besuchen, aber nur nicht alle, denen ich das dann erklären werde.
Ja, es ist wie gesagt leider häufig noch so in den Köpfen drin, dass viele das damit assoziieren, das Hospiz. Aber ja, meine Kollegin Sabrina hat ja auch schon erzählt, ne, dass hier, dass wir schon mal jemanden hatten, der anderthalb Jahre hier war. Also kommt alles vor. Und wie gesagt, der ein oder andere Auszug, den gab es ja nur auch schon. Also man weiß es nie. Ne?
Ich hoffe mal, dass ich zu denen zähle, die nur ein paar Monate haben.
Ich habe sie bisher, also ich kenne sie jetzt auch noch nicht so lange, aber ich habe sie als so sehr, als jemand erlebt, der sehr viel Akzeptanz irgendwie für seine Erkrankung hat. Wie kam sie zu der Stärke oder ja, zu dieser Akzeptanz?
Ich weiß nicht, ob das mit Stärke zu tun hat. Ich bin ein lebensbejahender Mensch, immer gewesen. Aber ich bin auch ein Realist. Und deswegen, das hat ja nicht, das wirkt ja nicht gegeneinander. Ich kann ja Realist sein und lebensbejahend. Ich weiß halt, ist so, lebt damit und versucht, das Beste daraus zu machen.
Und gibt es irgendwas, woraus Sie sehr viel Kraft schöpfen können aktuell?
Weiß ich jetzt gar nicht. Ich schöpfe aus ziemlich vielen Dingen Kraft. Also ich schöpfe aus meiner Frau Kraft. Ich schöpfe allein schon Kraft aus dem Blick nach draußen. Also dat, wenn die Leute sich das hier angucken könnten. Also ich liege hier in meinem Bett und gucke direkt raus in den Garten. Das ist fantastisch. Hier sind Vögel, jede Menge. Ich gucke ins Grüne, Blumen. Das ist einfach nur geil. Und da schöpfe ich Kraft raus.
Das ist schön zu hören. Wenn Sie auf Ihr ganzes Leben blicken, was würden Sie Ihrem 25-jährigen Ich raten?
Was es tun soll oder was es nicht tun soll? Oder?
Beides.
Nein, also meinem Kind würde ich auf jeden Fall immer raten, lebt dein Leben. Das wissen sie aber beide. Ich habe zwei, die leben beide ihr Leben. Und versuche aus allem, wo es geht, Glück zu ziehen. Wie gesagt, ein Blick nach draußen reicht manchmal.
Aus den kleinen Dingen.
Kleine Dinge, eben. Das muss nicht immer was Tolles sein. Kleine Dinge können auch glücklich machen, machen auch glücklich. Also ich hatte zum Beispiel einen Glückspunkt bei mir zu Hause an der Ruhr. Wenn ich mit dem Hund spazieren ging, habe ich mich da hingestellt, habe direkt auf die Ruhr geguckt. Meistens irgendwelche Wasservögel, die da rumturnten. Also meistens Gänse, Enten. Wenn ich Glück hatte, mal ein Reiher oder Kormorane. Ich bin großer Kormoran-Fan.
Ah, oh, okay.
Da bleibe ich dann so 10 Minuten stehen und da ziehe ich Glück draus. Das ist eigentlich das, was ich meinen Kindern gerne weitergeben würde. Ob es mir gelungen ist, weiß ich nicht. So genau, so explizit haben wir uns dann nie darüber unterhalten. Aber ich denke mal, die können das beide auch aus Kleinigkeiten Glück ziehen.
Das ist sehr wertvoll, wenn man das kann. Das können, glaube ich, auch viele nicht.
Das mag sein. Also ich bin froh, dass ich dazu gehöre, zu denen gehöre, die es können.
Ja. Also ist das was, was Sie anderen Leuten auch mitgeben würden? Ja. Also aus den kleinen Dingen
auf jeden Fall
Glück ziehen, ja.
Auf die kleinen Sachen Wert legen. Das muss, wie gesagt, das muss nichts Tolles sein. Okay, dann nimmt man vielleicht auch ernste Sachen, die schlimm sind. Große, ernste Sachen, nicht ganz so wichtig.
Ja, interessant. Interessante Perspektive. Hatten Sie auch Angst vorm Hospiz?
Nein. Also genauso wenig Angst wie vom Krankenhaus, hatte ich Angst vorm Hospiz. Ich bin halt da mehr oder weniger jetzt reingeplumpst, unerwartet. Aber Angst hatte ich nicht, nein. Und bin auch da voll bestätigt worden. Gut, dass er keine Angst hat, das ist da so. Das ist einfach nur schön.
Ja, das ist schön. Was glauben Sie, passiert nach dem Tod?
Also meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich gar nichts, aber irgendwas muss ja passieren. Denn ich glaube schon, in uns steckt ja Lebensenergie. Wir leben ja nicht ohne irgendwas. Dann wird jeder Schwamm leben, jedes Handtuch. Ist aber nicht so. Also Lebensenergie ist in uns drin. Und ich denke mal, dass diese Energie rausgeht und für irgendwas anderes gebraucht wird. Für ein anderes Leben, für ein, von mir aus ein Vogel oder ein Wildschwein, was weiß ich, irgendein neues Leben, das entsteht, braucht halt so und so viel Energie und einen Teil davon liefere ich dann halt.
Das ist eine sehr, sehr schöne Vorstellung, muss ich sagen.
Das ist so meine Vorstellung, ja.
Sehr schön, ja.
Also ich glaube jetzt nicht an diese typische christliche, wir ziehen den Himmel und oder auch an die buddhistische oder hinduistische Art und Weise mit Nirvana und so, das ist nicht mein Ding. Ich hoffe mal, dass meine Energie für irgendwas gut ist, was dann letztendlich auch gut ist.
Das ist schön. Ja, das ist wirklich eine schöne Vorstellung. haben Sie Angst vor dem Tod?
Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt eine ganz ehrliche Antwort. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich eher früher als später sterben werde. Im Moment habe ich keine Angst, nein. Ich meine, wie es aussieht, kurz davor. Ich möchte, glaube ich, auch gar nicht wissen, wann. Das sagen einem die Ärzte Gott sei Dank auch nicht. Also wenn jetzt ein Arzt kommt und sagt, du hast jetzt noch eine Woche,
Würde ich es nicht glauben.
Ich würde schlucken.
Würde ich mich schwer tun, damit das zu glauben, ja.
Ich würde schlucken. Aber ich glaube, dann würde ich mich damit abfinden und ja, dann ist das so. Aber das möchte ich jetzt nicht so einfach als wahr hinstellen. Kann sein, dass ich anfange, Rotz und Wasser zu rollen. Kann sein, dass ich so, mir doch egal. Ich weiß es nicht.
Ja, sie leben sehr in dem Moment, ne? Und sie genießen jede Sekunde, jeden Moment irgendwie. Ist so, ist so. Ja, das merkt man auch. Sie strahlen sehr viel Freude wirklich auch aus. Ich finde das echt schön. Ja.
Danke.
Ja, auch wie sie das eben so sagten, bitte, ich schöpfe so Energie aus so kleinen Dingen und das finde ich, ist wirklich schön, ne? Dass man das auch einfach hier noch so ein bisschen, ja, genießen kann die
doch,
Zeit,
ja.
Ne? Genau, und halt auch nicht nur darüber spricht, ne, sondern eben auch über die schönen Dinge und
richtig.
Die Zeit mit den Angehörigen noch genießen kann.
Das ist aber auch eine Sache, die ich hier sehr gut finde. Also es war bisher eigentlich wirklich jeden Abend so, dass irgendwer hier hängen geblieben ist. Entweder einer von den Pflegern oder hier die Ehrendamen, wie nennen die sich hier?
Die Ehrenamtlichen?
Die Ehrenamtlichen. Dass die sich dann einfach hier hinsetzen und sich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde mit mir unterhalten über Gott und die Welt. Nicht über die Krankheit
ja,
oder
genau.
Über den Fakt, dass wir im Hospiz sind. Ja, einfach über alles. Über Niffnaff und über schöne Sachen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, genieße ich hier. Oder auch der Pfleger, der hier reinkommt, mir eigentlich nur eine Flasche Wasser bringt oder fragt, ob ich noch was brauche und plötzlich 10 Minuten hier gestanden hat, sich mit mir über sonst was unterhalten hat.
Das finden wir aber auch sehr, sehr schön, wenn wir immer nette Gespräche führen können und einfach mal irgendwo hängen bleiben. Und ich finde, das ist ja auch ein bisschen Hospizarbeit. Genau deswegen haben wir ja auch wenig Patienten, Gäste, sagen wir jetzt zu unseren Patienten eigentlich. Ne? Deswegen haben wir ja wenig Zimmer, wenig Gäste, also wir sind ja meistens zu zweit im Dienst und haben ja 8 Zimmer. Und das ist ja auch eben unser Hospizgedanke, die Zeit nehmen für den Einzelnen und auch mal ein Gespräch führen. Und das ja, tut auch uns ganz gut manchmal.
Ist nur schön zu sehen, dass das tatsächlich funktioniert. Also nicht nur gepredigt wird, sondern ihr lebt es ja auch. Ob jetzt bewusst oder unbewusst. Ihr plant das, glaube ich, in dem Moment gar nicht, wenn ihr hier reinkommt.
Nee.
Okay, jetzt unterhalte ich mich mal dem an, sagt er, nee, das passiert halt einfach.
Und wenn wir nerven, müssen wir uns auch mal rausschmeißen.
Das, warum soll mich das nerven? Nein. Das sind ja Gespräche, die entstehen, indem man irgendwas sagt. Also derjenige steht da, ich liege hier und irgendwas fällt dir ein, sagst du das? Und derjenige reagiert und dadurch entwickelt sich so ein Gespräch halt. Das finde ich klasse.
Das ja, finden wir wirklich auch schön. Also das tut uns auch mal ganz gut, sich mal zwischendurch zu unterhalten. Das entschleunigt auch so ein bisschen unseren Alltag manchmal.
Ja, guck mal, passt doch.
Ja, wirklich. Sie hatten vorhin noch was gesagt, da ging es so um das allgemeine oder den allgemeinen Gedanken über Hospizarbeit.
Wir hatten uns darüber unterhalten, wie Außenstehende Hospiz, aber oder das Hospiz an sich sehen. Und da sind wir drauf gekommen, aus meiner Familie dachten viele, oh, der ist im Hospiz, der stirbt. Das hatten wir aber, glaube ich, eben schon mal.
Genau.
Und dann die erstaunte Frage, wie, es gibt Erwachsenenhospiz? Ich dachte, das gibt es nur für Kinder. Das ist auch so eine gängige Ansicht, glaube ich, draußen, dass Hospize nur für Kinder sind. Okay, ich meine, ich finde es eigentlich auch gut, Kinderhospizarbeit muss gefördert werden und man muss drüber sprechen. Man muss auch ins Gedächtnis der Leute gerufen werden. Nur da gehen dann die Erwachsenen irgendwie so ein bisschen unter. Wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Nur die erstaunte Frage, die wundert einen dann, wie, es gibt auch Erwachsenenhospize. Und wenn man dann selber hier liegt und denkt, tja, hast du eigentlich auch so gedacht? Kann
ja,
sein.
Ja, stimmt, das ist eine interessante Frage. Ne? Was haben Sie vorher, vor Eben. Dem Ganzen, über Hospiz gedacht?
Mir war auch nicht bewusst, dass es auch Erwachsenenhospize gibt. Das ist mir erst in den Sinn gekommen, seit ich Krebs habe. Klar, dann interessiert man sich mal dafür das Thema, horcht mal nach und siehe da, guck mal, ja klar, ist nicht nur für Kinder. Und sich überhaupt mal mit Hospizarbeit zu, am Rande, war ja wirklich nur am Rande beschäftigen. Und dann mitkriegt, das ist ja eigentlich eine ganz feine Sache.
Total wichtig, ne? Dass
ja,
das so ein bisschen
unbedingt.
Genau, in die Gesellschaft kommt, dass man so ja, mehr Bewusstsein dafür hat, dass es eben
man sollte
sowas
das Bewusstsein
gibt.
Generell schärfen. Also in der Öffentlichkeit, also jetzt nicht nur, wie gesagt, es ist wichtig, Kinderhospize zu fördern und darauf aufmerksam zu machen. Aber man sollte auch anmerken, Leute, es gibt auch für Erwachsene. Einfach damit die Leute begreifen, die können mir auch helfen.
Auf jeden Fall. Das ist total wichtig. Mir kam gerade noch was in den Sinn, das fand ich so interessant. Sie hatten gesagt, als Sie die Diagnose bekommen haben, dass es natürlich erstmal schon überraschend war. Trotzdem haben Sie irgendwie eine Vorahnung gehabt. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, das ist eigentlich recht simpel. Ich habe nie gesund gelebt. Wirklich nie. Also ich habe so ziemlich alles gemacht, was man nicht machen soll. Das hat mich nicht überrascht, sagen wir mal so. Man konnte damit rechnen.
Also Sie haben schon vorher gemerkt, oh, irgendwas stimmt nicht. Und
ich denke, man hat so Zipperlein, die kriegt man so am Rande mit. Und klar, im Kopf rumort es so ein bisschen. Man setzt sich aber nie mal wirklich hin und denkt drüber nach. Und ja, guck mal, was passiert. Ja, dann ist es halt soweit.
Haben Sie das ein bisschen weggeschoben anfangs? Oder sind Sie dann schon sehr schnell auch zum Arzt gegangen? Haben das?
Nee, zum Arzt gegangen? Ich bin zum Orthopäden gegangen. Weil ich Schmerzen in der Schulter hatte. Da habe ich noch nicht mit Krebs gerechnet.
Nee, damit nicht. Okay. Ja, das war so ein bisschen mein Gedanke, als Sie sagten, ich hatte so ein bisschen so eine Vorahnung, dass es vielleicht was in die Richtung sein könnte. So klang das erstmal.
Nee, das war es nicht mal. Nee. Ich glaube, die Ahnung, die kriegt mir schon ein bisschen länger im Kopf rum. Aber das hat immer so beiseite geschoben. Naja, komm, wird schon nichts passieren. Man kennt das, ne?
Wie es halt meistens so ist, ne?
Eben, ja. Genau. Kümmerst dich morgen drum.
Aber ja, dann sind sie so ihren Weg gegangen und ja, haben ja auch dann einige Hürden gehabt durch viele Krankenhausbesuche. Und
ja, das stimmt leider. Die Woche, die ich jetzt, oder etwas über eine Woche, die ich jetzt hier bin, die haben mich da schon weitergebracht, mich ruhiger gemacht. Also im Krankenhaus war ich nicht so ruhig, bei weitem nicht. Also hier liege ich wirklich, guck raus, hab meinen Spaß an den Amseln, an den Dohlen, den Tauben, die hier rumfliegen, den Meisen, hier ist einiges. Guck mir das an und komm runter. Also ich kann wirklich sagen, hier komme ich runter.
Das ist wirklich schön. Ja, und wenn man sie so ansieht, dann merkt man, dass einfach da auch noch ganz viel Lebensfreude ist. Und das finde ich so schön und oder wir auch schön. Und das ist ja eigentlich auch genau das, was wir erreichen
wollen. Das ist Sinn der Sache, denke ich mal. Und ihr bemüht euch ja nun auch wirklich, da einiges für zu tun.
Das stimmt, ja. Gibt es irgendwas, was Sie noch erzählen wollen? Nicht mehr, ne? Jetzt haben wir aber auch lange gequatscht. Okay. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das wirklich tolle Gespräch. Es war sehr aufschlussreich für mich auch. Also ich denke für alle Zuhörer auch. Und ja, das war mal was ganz anderes. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich das machen durfte mit Ihnen.
Ich danke Ihnen, dass Sie das gemacht haben.
Denn ich lebe jetzt und ich lebe heute und ich lebe für den